Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Büro.
Ja. So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Einfach ein bisschen wärmer.
Ja.
Guten Morgen, liebe Freunde des gepflegten Sonntagsfrühstücks. Wir beginnen heute mit einer kleinen Morgenmeditation. Schließt also nochmal die Augen, spürt eure Lebensluft, werdet euch bewusst, wie sinnlos jeder Kampf ist. Atmet tief durch und sprecht folgende Worte laut oder im Geiste und voller Inbrunst aus. Leckt mich alle am Arsch. Genießt jetzt die wohltuende Wirkung. Ja. Ja, ihr Lieben, das ist nicht von uns, nein, das ist von unserem Freund Werner. Also Werner hat das Hanika geschickt.
Werner hat mir das gestern geschickt, ich habe so gelacht.
Ja, und er ist ein ganz lieber und ein ganz toller Freund von uns und ist von der Berufung her, ist katholischer Priester und Seelsorger, als solcher auch tätig. Und wenn der uns so eine Meditation schickt, dann muss man die einfach morgens bringen, ja. Ja, und das passt so schön zu unserem Thema. Ja, ja, leckt mich alle am Arsch.
Ja, ja. Das ist schon lustig, ne?
Danke, lieber Werner. Schöne Grüße, falls du es hören solltest. Ne? Ja. Also, ja, immer her damit.
Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Da. Oh, ich bin auch so müdelein. Ich bin wirklich noch angemüdelt.
Ja, bist du, ne? Ja, dann wird es eine sehr ruhige Sendung werden. Auch mal schön. Finde ich auch gut. Habe ich nichts dagegen. Nee, Aufreger. Komm, lass uns gleich loslegen.
Ja, aus aktuellem Anlass.
Ne? Ja, so einige aktuelle Anlässe hatten wir ja, ne? Womit wollen wir denn mal anfangen?
Fang noch mit Herrn Tu an.
Ah, Herr Tu. Ja, Herr Tu. Mein Pseudonym ist ja jetzt, ich bin nicht Herr Thiel, sondern ich bin Herr Tu. So hat irgendein Algorithmus auf PayPal oder sonst wo mich genannt. Und es begab sich Folgendes. Ich musste nach München und ja, ich gebe auch zu, ich habe mir einen Flug gebucht, weil der Flug nach München ist erstens kürzer und zweitens preiswerter, als wenn ich mit der Bahn fahre. Und habe das dann auch wunderbar alles gebucht und dann über PayPal bezahlt und alles gut. So, wurde abgebucht, alles schick. Und dann bekam ich dann das Ticket auch per Mail zugeschickt. Auch alles irgendwie schick. Und dann gucke ich mir das nochmal genauer an und dann steht da als Passagiername Herr Tu. Was? No. Ich bin nicht Tu, ich bin Thiel. Immer noch, werde ich auch bleiben. Nun gut, dann habe ich gedacht, oh, das ist ja irgendwie auch doof, ne? Also wenn das auf meinem Ticket draufsteht und die kontrollieren mich womöglich. Und da habe ich an Google gefragt, Internet gefragt und die haben alle gesagt, das kann echt daneben losgehen. Also es sollte schon der richtige Nachname auf dem Ticket stehen, sonst kann es Probleme geben. Leute, und wenn ich eins hasse, also ich bin ja so deutsch, selbst wenn ich ein Ticket habe, habe ich ja immer noch ein schlechtes Gewissen, wenn die Kontrolle kommt.
Ja, das ist so. Das ist echt typisch deutsch.
Ja, ist ja. Es. Ne? Ja. Und ich bin in meinem Leben schon ziemlich viel auch geflogen und ich wurde innerhalb von Deutschland nie nach meinem Personalausweis gefragt. Aber ich schwöre es euch, wenn ich als Herr Tu geflogen wäre, dann hätten die mich kontrolliert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich rufe dann, ich habe das über so ein Reiseportal gebucht, mache ich auch nie wieder, und sage, also ihr habt da einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, wie rum und warum, aber ich heiße mein Leben ein Thiel und nicht Tu. Ja, da können wir aber nichts machen. Ich sage, doch, ihr seid hier, ihr habt das vermittelt. Und ja, wenn sie ihren Namen verkehrt angeben, ich sage, Entschuldigung, bin schon groß und zwischen Tu und Thiel sind doch ein paar Buchstaben. Und dann sagen, genau das ist das Problem. Weil wir dürfen laut Lufthansa maximal bei einem Tippfehler 3 Buchstaben oder 2 Buchstaben im Namen ändern. Wenden Sie sich doch mal an die Lufthansa, vielleicht können die da ja irgendwas machen. So. Dann war ich schon mal schwerst begeistert, habe da bei diesem Reiseportal natürlich auch immer mit unterschiedlichen Leuten, mit einem Callcenter zu tun gehabt. Egal. Ich bei der Lufthansa angerufen. Ja, erstmal hieß es, also ist überhaupt kein Problem und dann machen und schicken Sie uns mal per Mail, keine Ahnung, Ihren Personalausweis und worum es geht und dann ändern wir das. Ich sage auch, Mensch, das ist aber nett von Ihnen. Ja, kein Problem. Habe ich gemacht und es kam keine Antwort von der Lufthansa. Es kam nichts. Ich wieder angerufen, Callcenter. Und das dauert alles ein bisschen. Und dann hatte ich jemanden, der saß gefühlt in New Delhi oder sowas und sprach auch so. Und wenn er jemanden hat vom Callcenter, der auch noch sehr, sehr deutlich so ein Headphone hat, also so ein Mikrofon so vor der Nase, und der sprach ein radebrechendes, weder Deutsch noch Englisch, also irgendwie, ich habe den nicht verstanden. Also wirklich, als wenn der auf dem Marktplatz irgendwo in Kathmandu sitzt, so, ja. Hat er mal gesagt, sorry, I can't hear you. Ich sage, I can't hear you either. Ja, und can you please spell your name? T-H-I-E-L. What? Gut, er sagt, Sir, no problem, I will send you an email with new ticket, in 3 hours you have new ticket with your name, no problem. Es kam die Stunde, die zweite, die dritte Stunde, nichts passierte und was habe ich gemacht? Ich habe nochmal im Callcenter bei der Lufthansa angerufen. Dann hatte ich einen netten, tatsächlich deutlich Native Speaker German und der hat gesagt, Herr Thiel, Sie haben das ja über einen Reiseanbieter gebucht, da können wir sowieso nichts machen bei der Lufthansa, das muss Ihr Reiseanbieter machen. Jetzt hat der Reiseanbieter gesagt, das müssen Sie machen. Nee, sagt er, und wir bei der Lufthansa dürfen auch maximal 3 Buchstaben ändern und zwischen Tu und Thiel sind mehr Buchstaben. Ich sage, wirklich jetzt echt, ich habe bezahlt. Mein Ticket. Und war nicht billig. Bah. Nee, heißt das, ich muss jetzt neu buchen? Ja. Und wenn ich jetzt so als schwarzer, darf man ja nicht mal sagen, als blinder Passagier, darf man das sagen? Naja, also wenn ich so mit als Tattoo und so fliege, na, so, das kann ein Problem werden. Das kann sein, dass sie dann am Gate da irgendwie rausgeholt werden. Und Leute, das war ein wichtiger Geschäftstermin, das tue ich mir nicht an. Lange Rede und noch kürzerer Sinn, ich habe also nochmal, und das Ticket wurde immer teurer, habe ich nochmal gebucht und dann war gut. So, das war mein, es war für mich so alles so drin, ne? Diese Hilflosigkeit, dieses sich ungerecht. Ich habe wirklich, Leute, ich kenne meinen Namen. Ich kenne den und ich kann mir auch eintippen. Und da hat irgendwas in dieser WW-Technik so, hat er ein Tu draus gemacht.
Das war insbesondere deshalb deutlich, weil es trug sich zu, dass Tilly ein paar Tage später sich ein paar rote Turnschuhe...
Oh, die sind toll. Ja.
Entschuldigung? Ein paar rote Turnschuhe. Ich sag zu den roten Turnschuhen gar nichts.
Nein.
Hat er sich also rote Turnschuhe bestellen wollen.
Schick.
Und da war das gleiche Spiel.
Ja.
Plötzlich gingen die roten Turnschuhe an Herrn Tu.
Oh, und da habe ich gedacht, nee, bitte, wer, was, wie, wo... Und ich wollte die haben, die sind schick, also die laufen ja fast von alleine, ich muss ja nur einsteigen, das, und da hat Annika, das gibt ja diesen Film, ne, die tanzenden Schuhe, die roten Schuhe.
Ja, die,
ne?
Roten Schuhe, ist ein ganz uralter Ballettfilm.
Mhm. Ja, so.
Wirklich, mit Moira Shearer aus den 40ern, 30er, 40er.
Ich will damit ja kein Ballett, ich will ja nur, so, und jetzt, und die wollte ich wirklich haben, und die gab es nur noch einmal in meiner Größe, und die waren richtig, und die waren, da ich gedacht, so bitte, lieber Postbote, liebe DHL, seid nicht blöd. Es wohnt hier in diesem Haus, wo wir wohnen, nur ein Herr Thiel unter dieser Adresse. Seid bitte jetzt klug. Und Leute, sie kam an. So. Und damit kam jetzt unsere Idee, und die verrate ich einfach schon mal. Ich werde ein Büchlein, oder wir werden zusammen ein Büchlein schreiben über Herrn Tu und seine roten Schuhe.
Ja.
Und was Herr Tu mit seinen roten Schuhen so alles erlebt.
Ja, so. Noch ein Buch, was wir schreiben wollen. Mal sehen, wie viele das werden.
Oh, ganz, ganz viel. Und, und letztendlich, und seitdem habe ich immer genau geguckt, wenn ich irgendwas auch mit PayPal und so bezahle, ist denn, stimmt die Lieferadresse, ist, und ist alles gut.
Ja, also wahrscheinlich muss man zwischen dem eingeben, wer weiß, wer dann Konto gehackt, wie das da funktioniert.
Das,
ich habe ja keine Ahnung.
Ja,
aber es ist doch interessant, dass immer, wenn man irgendwie Du hattest ja auch neulich dieses Theater bei einer Behörde, wo du plötzlich nicht mehr vorhanden warst, hast alles hingeschickt, aber dann warst du plötzlich nicht mehr vorhanden.
Darf
und man hat sich bei dir also drohend wieder gemeldet, bis die dann auffielen, dass du ja einen zweiten Vornamen hast.
Wirklich.
Und die haben zwei Vorgänge angelegt.
Ja, und die haben mich angerufen, ganz, also ziemlich böse auch. Herr Thiel, Sie, wir haben Sie hier gern und das ist wichtig. Wissen ja, Sie doch.
Wo sind
und
Sie Ihre müssen, Unterlagen? Warum geben Sie die her?
Ja, und wie, was denn nun? Ja. Sagen, Leute, habe ich doch. Nein, habe ich nicht. Mhm. Ich sage, komm, also ich habe das online alles abgegeben, wie auch gesagt wurde. Nein, hier ist es nicht. Jetzt sagt so, und jetzt mal ganz ehrlich, glauben Sie, meinen Sie jetzt, ich lüge Sie an, wirklich? Sie sagen jetzt, ich lüge Sie an.
Ja, und dann kommt immer dieser Satz, und den hat sie da auch gesagt in der Behörde, im Computer ist da nichts. Das heißt, man stellt bei vielen Sachen, wie auch hier Herr Thu und ich weiß nicht, und so immer so, das Wissen dieser angebliche Wissen dieses Computers über alles, dass der aber nur das da drin hat, was Menschen da rein tun und Menschen können nur mal einen Fehler machen.
Ja.
Das kommt ja noch nicht so ganz an. Ne? Nee.
Und dann war es wirklich so, also die war verzweifelt, ich war sauer und ich sage jetzt, das ist nicht mein Problem, doch, sagt sie, das ist ihr Problem. Das ist ihr Problem. Ich sage, nein. Und dann kam nachher und dann hat sie lange drüber und grübelt und dann nochmal geguckt und dann sagt sie ja tatsächlich, sie sind zweimal angelegt worden und das eine Mal mit all den Daten, die sie haben wollten und das zweite Mal, da stand ja nichts drin.
Ja, und zwar nur, weil einer Michael Thiel geschrieben hat im Computer, eine Akte da über Michael Thiel angelegt und der andere hat es ordentlich gemacht, Michael Peter Thiel.
Weil ich habe noch einen zweiten Namen. So, ja. Und die wollten immer so den vollständigen. Ja. So, die hat sich dann aber tatsächlich so halbwegs entschuldigt.
Ja, aber trotzdem. Ne?
Aber es war so und das ist so jetzt wegen, das sind so die Sachen, weswegen wir uns zu den Themen entschlossen haben. Weil die Hilflosigkeit, und wir sind beide, Annika und ich, nun gestandene Menschen, haben schon vieles erlebt und durchlebt und sind auch nicht ganz doof.
Und wir sind und auch nicht auf den Mund gefallen. Nee, das heißt, wir sind auch freundlich und ich traue auch jedem erstmal einen Fehler zu, aber verdammte Axt, also.
Ja.
Und ich habe gleichzeitig ein Riesentheater um das Auflösen eines Schließfach.
Oh ja, oh, auch schön.
Eine Katastrophe, das Ganze.
Ein Bankschließfach,
Bankschließfach. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren, als ich noch jung und knackig war, in Hamburg ein Schließfach eröffnet oder gemietet.
Zusammen mit deiner Mutter, ne? Oder?
Ich habe es gemietet, das ist ja das Problem.
Okay.
Und meine Mutter hatte Zugang und wir beide haben Schlüssel gehabt. Und da haben wir beide Unterlagen und Schmuck oder was weiß ich, was reingetüdelt. Nun habe ich irgendwann Post bekommen. Ich wohne ja eigentlich, bin ja immer noch in Hamburg gemeldet, aber seit ich krank bin und nicht in unsere Wohnung komme, sind wir oft in Schleswig oder ich in Schleswig so. Und nun haben wir Post gekriegt, die werden aufgelöst, diese Zweigstelle, die Schließfächer werden geschlossen.
Ja.
Ich mich habe halt denen gemeldet, ich sage, bin ja aus dem Krankenhaus, liege im Pflegebett. Das Pflegebett kann nicht nach Hamburg fahren.
Nicht.
Wie mache ich das? Ja, das geht nur, indem ich persönlich vorbeikomme. Ich sage, ja, haben wir ja jetzt festgestellt, geht nicht. Wie mache ich das? Ja,
dann ging es los. Ne? Ja.
Dann war das Problem, dass ich immer versucht habe, die haben dann nur diese Schließfächer von bis an zwei Tagen. Ja. Und also frag mich nicht, wie oft ich versucht habe, auch da anzurufen, bis ich dann endlich in der Hauptstelle dann in Hamburg dann immer gelandet bin. Und dann habe ich eine Dame gefunden und die Dame war richtig nett und die hat sich dann bemüht. Und die hat auch einen Ausweg gefunden. Aber der nächste Vorschlag kam ja gleich. Ja, dann das machen wir ganz einfach. Ich schicke Ihnen da was zu, das unterschreiben Sie und dann geben Sie mir schicken einen Personalausweis, einen kopierten dazu. Ich sage, ich bin schon länger lang, mein Personalausweis ist abgelaufen. ja, sagt sie, aber Sie können ja im Ortsamt sich einen neuen holen. Ich sage, wissen Sie, wenn ich ins Ortsamt mit meinem Pflegebett fahren könnte, könnte ich auch mit meinem Pflegebett nach Hamburg fahren.
So.
Ich war schon wieder so
aber
ein bisschen...
Aber ihr wart, glaube ich, ganz nett.
Ja, wir haben darüber sehr gelacht. Mhm. Weil ich so die Vorstellung hatte, ich liege so dicke Frau im Pflegebett und fahre so über die A7, weißt du?
Also, mit dem Segel.
Mit dem Segel.
Ja. Oder einen kleinen Motor. Hinter den Lastwagen, auf der Lastwagen.
Ja, genau. Hatte ich so die Vorstellung.
Finde ich gut.
Fand ich lustig. Und haben wir auch sehr drüber gelacht. Und dann sagt sie, ja, nee, dann geben Sie Ihrem Mann doch einfach eine Vollmacht.
Ja.
Da müssen Sie ja nur zum Rechtsanwalt. Ich sage, Pflegebett zum Rechtsanwalt, eben auch schwierige Notar, Angelegenheit. Ne? Ich sage, Mensch, warum? Das Schließfach ist leer. Da ist ja nichts mehr drin, weil meine Mutter alles rausgeholt hat. Sag, kann ich denn nicht einfach Ihnen einen Schrieb geben, indem ich Ihnen die Vollmacht gebe, das Ding für mich aufzulösen? Ich bin jetzt bei Ihnen seit, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten Kunde. Ich bin ich, Sie kassieren alles über mich. Ich habe ein Konto, wir haben sogar ein Geschäftskonto. Wir haben privat so einen Typen, der für Geschäftskonten zuständig ist, der uns kennt. Ich sage, kann ich denn nicht einfach die Schlüssel und schicke Ihnen das per Einschreiben? Ist das wirklich... Nee, das akzeptiert unser Computer nicht.
Hat sie gesagt?
Ja.
Okay.
Ich sage, wieso?
Ja, sie können das denn nicht eintragen.
Ich sage, der Computer kann mich doch gar nicht sehen. Was? Ja, aber das muss man muss das richtig eingeben und so. Ich habe auch nur gedacht, Leute, bitte, was soll das? So, da meine Mutter aber nun einen Zugang hat, also das entsprechende...
Sie hat den zweiten Schlüssel
Schlüssel und hat auch das Zugangswort für Teli, also mit meiner 85-jährigen Mutter, nun zu dieser Zweigstelle in der Zeit am Dienstag und Donnerstag zwischen 10 und 2, um diese Tante da zu treffen, um dieses Schließfach aufzulösen.
So, genau.
Könnt ihr euch das vorstellen?
Kann ich. Ich bin dabei.
Es geht ja nicht daraus, dass jemand irgendwas da rausholen soll. Oder um Gottes Willen, es soll ja auch eine Sicherheit sein. Aber die Filiale ist dicht. Es wird aufgelöst.
Und wenn du das nicht geschafft oder wenn wir das nicht schaffen, wir werden es schaffen, dann kostet das richtig viel Geld, weil dann wird das Schließfach aufgebrochen und sollte da was drin sein, aber es ist nichts drin, dann wird das alles kosten. Also würde alles einen Haufen Geld kosten. Davon mal abgesehen, aber das hat nichts jetzt mit Aufreger zu tun. Ein Schließfachschlüssel, der über ganz viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg nicht benutzt wurde, in einer doch relativ großen Wohnung in Hamburg zu finden.
Du musst jetzt die erstmal suchen. Wo ist
und ich habe so schöne Sachen gefunden beim Aufreger. Ich habe ihn gefunden, nur mal so. Ich habe ihn gefunden, doch. Also so schlimm ist es nicht. Aber ich habe so schöne Sachen gefunden. Ich habe zum Beispiel Annikas erste Babyhaare gefunden. Da war ein Umschlag von ihrer Mutter, von Renate und Annikas erste Babyhaare. Ist das nicht süß?
Die erste Locke. Die sind mir abgeschnitten und dann mit einem kleinen Seidenband. Hat man ja früher sowas gemacht.
Ja.
Ist das nicht süß?
Und solche Sachen. Guck mal, und da sehen wir schon wieder, man kann auch scheiße Gold machen. Also von daher habe ich viele Sachen gefunden, die so.
Aber es hat sich so summiert, ne?
Es waren die letzten Wochen, was das angeht.
Ja, auch so lauter
Kleinkram. Und dann dieses, was, ich fange jetzt mal an, danke für eure Kommentare und Mitteilungen und Christine. Christine hat natürlich geschrieben, die Zustelldienste sind mein Aufreger Nummer 1.
Ja.
Liebe Christine, Sie kennt ihr das und das finde ich so eklig. Also es gibt ja Sachen wie meine roten Schuhe und so, da freue ich mich ja drauf, ne? Und dann versuche ich das auch so einzurichten, dass ich möglichst, wenn es heißt, ihre Schuhe kommen heute zwischen 8 und 12, wenn sie kommen, ja, ich freue mich. Und dann bekomme ich eine E-Mail, wir konnten sie leider nicht treffen, ihre Zustellung war leider unmöglich, wir probieren es am nächsten Tag wieder. Ich war da, physisch, geistig, überhaupt.
Und vor allen Dingen nervt es ja, wenn das ein Zustelldienst ist und du kriegst am gleichen Tag, in der gleichen Zeit, von einem anderen, von der Post oder so, von der DHL, kriegst du was. Das, der, oh, mhm. Da könnte ich die. Und dann geht hinterher dieses Gedüse los. Du lernst ja Ecken von Städten kennen, die du nie sehen wolltest.
Du, ich habe Läden kennengelernt.
Und Läden, die du nie besuchen wolltest.
Wobei die Läden, wenn da steht, also holen sie das dann und dann da und da ab in der Zeit von so so, haben diese Läden mal, weil das kleine Läden oft sind, dann, ja, tut uns leid, aber wir sind gerade nicht da oder wir sind besetzt oder wir sind krank und so. Also da kannst du Lebenszeit verpulvern ohne Ende.
Als du unterwegs warst, ist unsere Freundin Christine unterwegs gewesen auf einem, nach einem Paket von uns. Die hat eine Odyssee hinter sich, weil die wollte immer zu einem
kennengelernt.
Ja, die wollte immer zu einem bestimmten Laden, einer kleinen Schneiderei. Und ich glaube, eine Schneiderei oder irgendein kleiner Laden.
Ja, ja, ja.
Und das war ständig zu.
Ja.
Ständig. Ich glaube, sie ist da 3-4 Mal vorbeigefahren. Ja.
Immer ein Zettel drauf, sind nicht da.
Ich bin gerade nicht da, ist heute erst ab 2 oder. Oh, du, da kriegst du ja
Pickel. Und die Zeit läuft
ja.
Ich meine, irgendwann kommt dann der Zusteller und sagt, okay, ich sammle das Zeugs wieder ein.
Ja. Und das ist doch so, dass da reißt es einem dann doch diesen ollen Satz aus der Nase, wo man dann sagt, ey, früher klappte das irgendwie besser. Wenn du wusstest, du kriegst ein Paket, dann hast du drauf gewartet und dann kam der Paketbote und dann kam ein Paket. Und wenn du dann bei der Arbeit warst, dann konntest du es in der Post abholen. Das war irgendwie recht übersichtlich. Ne?
Ich muss gerade dran denken, ich bin ja auf dem Land groß geworden, so in Vierland, in der Nähe von Hamburg. Und da gibt es Geschichten von früher. Also da kam wirklich der Postbote, obwohl ländlich, dann mit dem Fahrrad, echt wahr. So. Und der hieß auch noch mit Nachnamen Post, ohne Scheiß. Beziehungsweise die haben ihn so genannt, Hermann war das mit Vornamen. Und der hieß immer Hermann Post. Und Hermann, so viele Menschen waren da in der Gegend nicht, wenn da... Postkarten oder so, hat er Hermann erstmal gelesen. Ne?
Ja, dann
also so, ist ja interessant. Und dann hat er schon mal gesagt, du, und da hatte meine Oma damals was in der Klassenlotterie oder so gewonnen. Er hat gesagt, Ella, du hast was gewonnen, guck mal hier. Also das war also Scheiß auf Datenschutz.
Datenschutz, das war aber Briefgeheimnis nie gehört.
Aber Hermann wusste dann Bescheid und wusste schon viel früher als alle anderen.
Aber mal ganz ehrlich, mal so ganz ehrlich, war nicht das menschliche Miteinander da ein bisschen, ich meine, man kann sich ja drüber aufregen und sagen, wir schließen nicht immer die Post, Hermann, aber es ist so menschlich miteinander.
Ja,
etwas intimer als dies jetzt hier. Dies ist ja irgendwie...
Und trotzdem, ich stehe schon sehr auf Briefkram.
Ja, du verstehst aber,
ich weiß, was du meinst.
Ich will ja gar nicht, dass die Post gelesen hat, aber dieses menschliche Miteinander.
Hm. Das war die Zeit vor Amazon. Hm.
Ja, so dieses... Ja. Oh.
Und dann hat meine Oma eine Wolldecke gefunden.
Ja. Schön war.
Sie hast du in der Richtung. Aber ihr Lieben, so ist es. Ich jetzt nochmal Psychologen, ne, heißt ja Psychologen mal Frühstück. Also wenn wir uns aufregen in der Art, und das Schlimme ist ja, wie wir es ja beschrieben haben, du sitzt ja in deinen Augen, du bleibst ja stecken und deswegen sind so Callcenter auch Gift. Also für uns als Kunden, ich habe auch Callcenter-Mitarbeiter schon gecoacht. Also die haben mich angerufen, können sie uns mal helfen, weil die Fluktuation und die Krankheitsrate bei Callcenter-Mitarbeitern ist extrem hoch.
Und du hast einen Patienten, glaube ich, ne?
Ja, auch so. Also
mehr
das
weiß
ist schon,
ich von dem her nicht.
Weil wenn jemand, also gerade in Behörden, wenn das so ist, müssen schon allerhand abkönnen. Und das sind nicht so, immer nur so freundliche Leute wie wir. So. Aber was passiert, wenn wir
Ja, weil sie der Erste sind, der das abkriegt. Ist doch logisch. Du kriegst den ersten echten Menschen nach diesem ganzen Tohuwabohu und ans
Wie nennst du das?
Tohuwabohu.
Ja, so heißt es. Tohuwabohu.
Kennst du das Wort, ne?
Ja, natürlich.
Das heißt, ich verarsch mich schon wieder. Nein, bist ja der größte Aufreger, ist ja der eigene Kerl. So.
Ich sehe schon wieder die Kommentare. Ihr merkt, Annika geht's besser. Ja.
Ja.
So, ja.
Und dann hast du da endlich Menschen am Apparat und keine Computerstimme, die dir sagt, drücken Sie die 5 oder irgendwas. Nee. Und dann kannst du endlich mal ablästern.
Ich sage dann zu diesen armen Menschen, es tut mir leid, ich weiß, sie können nichts dafür, aber sie müssen da jetzt mal durch.
Ja.
So, also da, so psychologisch bin ich dann doch. Ne? Mhm. Und dann in der Regel, wenn die einigermaßen nett sind, dann kommen wir auch. Mhm. Also, was passiert, wenn wir uns aufregen? Nur nochmal, ganz, ganz simpel. Also erstmal dieses berühmte sympathische Nervensystem, was in dem Fall nicht sympathisch oder eher unsympathisch ist, das wird aktiviert, setzt Stresshormone wie Adrenalin frei, das Herz fängt an zu bubbern und Blutdruck geht hoch und unser Körper kommt in Kampf- oder Fluchtmodus. Eher in Kampf bei mir als in Flucht. Ich will nicht fliehen, ich bleibe standhaft, ich will kämpfen gegen diesen Callcenter-Kram. So, dann erhöhte Aufmerksamkeit. Also es geht, kennt ihr auch, ne? Es geht den ganzen Tag nicht aus dem Kopf. Mhm. Der ganze Tag ist wegen so einem Scheiß verhagelt. Und du willst ein Problem lösen und du fühlst dich so ohnmächtig und bist so hilflos, gelernte Hilflosigkeit, also da kannst du nichts tun. Und dann auch noch so ein Punkt, verminderte Rationalität. Du denkst nicht mehr so gut, weil da ist ja oben im Gehirn was besetzt. Und du kannst, wenn du komplizierte Sachen jetzt zu lösen hast oder noch komplizierte Gespräche, das wird schwierig. Also da eine Entscheidung zu finden, zu treffen in diesem Zustand, ist keine gute Idee. Also was immer, wenn ihr euch so aufregt, ne, und ihr müsst eine wichtige Entscheidung treffen, vertagt es bitte, bis ihr das Problem gelöst habt. Und dann natürlich die körperlichen Reaktionen, so Muskelverspannung, Zittern, Schwitzen, Magen-Darm-Beschwerden.
Kopfschmerzen, ich kriege bei sowas immer sofort Kopfschmerzen.
Ja, du regst dich richtig dann
über den Kopf. Und ich kriege mich auf, Magen und ach, alles. Bis hin zu Durchfall gibt's alles.
So, genau das.
Also der Mensch reagiert psychosomatisch mit.
So. Und das
mit dem ganzen Körper.
Und wenn du das langfristig hast, also wenn du immer wieder solche Aufregungen hast und du wirst nicht los, dann kannst du natürlich dann leichter krank werden. Herzkrankheiten, Schlafstörungen, auch psychische Erkrankungen kann mit so einer Aufregung in Verbindung gebracht werden. Jo. Also deswegen ist es so wichtig, zum einen versuchen, in dem Rahmen aktiv zu werden, so gut es geht, so wie wir es ja auch probiert haben, um das Problem zu lösen. Und das andere ist, also was wir sind ja Gott sei Dank zu zweit. Das heißt, wenn sowas passiert, dann kriegt es ist Annika das ab. Und dann reden wir drüber. Und damit merke ich, wie bei mir so ein bisschen die Aufregung runtergeht. Weil sie dann sagt, ja, das ist eine Schweinerei oder du hast recht. Oder manchmal machen wir das auch so, das ist auch der Vorteil, wenn man zu zweit ist, ich mach das mal für dich oder ich rufe da mal an oder ich kläre das mal.
Genau. Ja, weil man so als anderer, also als nicht direkt Betroffener, kann man ruhiger bleiben und regt sich nicht auf und kann dann vielleicht eine Lösung finden. Mhm. Ne? Mhm. Aber wenn du direkt betroffen bist, manchmal geht einem dann ja auch wirklich so die Hutschnur hoch und man regt sich einfach auf und dann gibt es keine Lösung.
Ja. Ne? So, und das ist das. Kennt ihr eigentlich, jetzt wird es nochmal philosophisch, hätte ich fast gesagt, kennt ihr dieses Gelassenheitsgebet? Ich glaube, ja, das ist sehr, sehr bekannt. Ich sage es einfach nochmal, weil es bringt die Sache auf den Punkt. Das geht so, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Der Ursprung ist immer noch unklar, woher das jetzt genau kommt. Das ist auch unwichtig, aber es bringt es auf den Punkt. Das eine vom anderen zu unterscheiden. Es gibt Sachen, die kannst du alleine vielleicht wirklich nicht lösen. Wenn du im Stau stehst, kannst du dich ärgern ohne Ende, weil du wirst es nicht lösen können.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite ist das leichter gesagt als getan, weil du dich vielleicht zum 10. Mal über den Paketdienst ärgerst oder weil du immer wieder die gleichen Probleme lösen sollst. Und jedes Mal geht das wieder los und jedes Mal. Und dann gibt es so eine Steigerung und du wirst echt richtig grantig. Mhm. Ne? Und dann gibt es doch keine Distanz mehr. Und dann bist du eben emotional wirklich beteiligt. Ja. Und dann ist das vollkommen wurscht, ob du das nun lösen kannst oder nicht. Dann sind die Nerven einfach blank. Mhm. Also, und dann geht das da eher los. Mhm. Ne?
Also, Colorful Living, so heißt es. Colorful Living, auch ein schöner, hat uns geschrieben und hat gesagt, wenn meine Tagesform nicht wer weiß wie mies ist, rege ich mich über das meiste nicht großartig lange auf. Besonders wenn ich es nicht ändern kann. Das kostet am Ende nur meine eigenen Nerven und Energie. Mhm. Was mich mehrmals aufrichtest, wenn andere stets vor der Haustüre andere versuchen zu kehren. Was mich mehrmals aufregt, ist, wenn andere stets vor der Haustüre andere versuchen zu kehren. Rücksichtslosigkeit, mangelnde Hilfsbereitschaft, das Aggressionspotenzial, das viele Mitarbeiter haben, oder Belästigung, die man draußen, wenn ich unterwegs bin, begegne.
Ja.
Mhm. So. Ja.
Also man sagt doch, jeder kehre vor seiner eigenen Tür.
Ja, so, jetzt habe ich es verstanden. Ja.
Ja. Und wenn du mehr von einer anderen Tür kehrst, das riecht mich auch auf. So dieses Beteiligtsein am oder beteiligen wollen am Leben anderer in einem Maße, was sehr unangenehm ist. Mhm. Ne? Ungerechtigkeiten. Also das kann ich und da kann ich, da ja. halte ich mit. Ja,
ja. Du. Das da. Auch, finde ich auch okay. Mhm. Aber da kann man auch wieder sehen, wenn man merkt, jemand wird ungerecht behandelt oder irgendwie doof, und da denn einzugreifen, das Thema hatten wir ja auch schon mal, Courage zeigen, sich dann einzusetzen, das ist schön.
Da kann ich mich auch immer gerne drüber aufregen.
Ja, ne?
Über so Mist. So. Ja. Mhm.
Ne? Und das Biebsle schreibt, also klar kann man sich über dies und das aufregen, und das ist manchmal zum Aus der Haut fahren. Ich weiß nicht, ob es schon die sagenumwobene Altersmilde ist, aber viele Dinge sehe ich mittlerweile gelassener. Was ich nicht ändern kann, darüber rege ich mich nicht mehr so auf. Mhm. Was ich allerdings immer wieder ein aufregender Welt finde, ist der Umstand, dass es scheinbar immer mehr Leute gibt, die normale, höfliche Umgangsformen verlernen. Danke und bitte scheinen auszusterben. Höfliche Umgangsformen nehmen, unhöfliche Umgangsformen nehmen zu. Und ich habe den Eindruck, die Menschen werden rücksichtsloser, auch in Bezug auf den Straßenverkehr.
Also Straßenverkehr kann ich noch nicht, weiß ich nicht, aber das tägliche Miteinander, da würde ich das auch so sehen. Mhm. Also da, ich weiß nicht, ob ich das falsch sehe, aber so, ich bin ja auch noch so uralt erzogen worden und finde Bitte, Danke und höfliche Umgangsformen sehr sinnvoll.
Ja.
Weil sie so eine Art Klebstoff sind, wirklich. Sind sie. Höflichkeiten und Respekt, es geht ja einher. Deshalb ist es ja nett, weil es zeigt einen gewissen Respekt. Es ist ein respektvolles Miteinander umgehen.
Ja.
Und ich halte viel davon, dass wenn Menschen, egal welcher Couleur, welcher Stellung, welcher Art auch immer, freundlich miteinander und deshalb respektvoll miteinander umgehen.
Mhm.
Und darum regt es mich maßlos auf, wenn ich so Unhöflichkeiten
habe. Ja. So unnötig, ne?
Distanzlosigkeit, wenn ich das mag ich einfach
nein,
nicht.
Nein.
Und das haben scheinbar viele entwickelt.
Mhm. Und das ist so schlimm, weil es gibt ja auch da diese wirkliche Untersuchung, das gilt für Paare, aber gilt auch im täglichen Miteinander, menschlichen Miteinander. Wenn du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, wenn dich einer blöd anblubbert oder sowas, was wir beschrieben haben, dann braucht es 5 gute Erfahrung, damit das wieder ausgeglichen wird.
Vom Gefühl her, das muss man sich mal klar machen.
Also einmal so ein Anschiss, sowas Schlimmes, und du musst wirklich 5-mal eine gute Erfahrung machen, damit du dich da schon wieder beruhigt hast.
Mhm.
So die ungefähre Formel. So. Ne? Und das hat auch wiederum jeder von uns ein bisschen in der Hand. Ich habe so süß hier oben im Norden ist sowieso, ich habe das Gefühl, es ist mehr Zeit zum Miteinander schnacken, zum Miteinander reden.
Mhm.
Und ich habe das mitbekommen bei meinem Einkaufsladen des Vertrauens, fing vor 5-6 Wochen eine neue Kassierin an. Eine ganz nette, ganz freundliche, die sich dann entschuldigt hat, weil das alles so lange dauerte und sie musste wirklich immer wieder fragen und das ging alles nicht. Aber durch ihre Art war sie so entwaffnet und hat sich hinterher immer bedankt für die Geduld, die man gehabt hat. So. Und jetzt habe ich sie vorgestern, glaube ich, wieder getroffen. Und habe gesagt, wissen Sie was, ich habe das beobachtet. Vor 5-6 Wochen, als Sie angefangen haben, meine Güte, das war ganz schön holprig, aber Sie waren so irgendwie nett. Und jetzt sehe ich, das flutscht hier, als wenn Sie nichts anderes gemacht haben. Und da guckt sie mich an und hat sich richtig gefreut und sagt, ja, wissen Sie, das ist so wie beim Autofahren. Ne? Wenn man so anfängt, dann ist schon so 30, ist das schon richtig schnell und nachher brauchst du mit 70 und das ist normal. Ich sage, jo, so ist es, so wunderbar. Versteht ihr, wenn man sich einfach die Zeit nimmt und man findet bei jedem irgendetwas liebenswertes, lobenswertes, einfach so nett. Das ist ein Minuten, noch nicht mal eine Minute.
Ja, darf man auch mal sagen.
Darf man auch mal sagen, die Mut nehmen, das auch zu sagen. Und es kann sein, dass ich mit diesem Netten vielleicht einen Kunden schon wieder ein bisschen ausgeglichen habe, der sich schlecht behandelt hat. Man weiß es nicht. Also ein Lob, ein Kompliment, wenn es ernst gemeint ist, kostet nichts. Aber es kann vielleicht einer dieser fünf positiven Ausgleichsmomente sein, die du brauchst, damit du dich wieder wohler fühlst.
Ja,
und
warum
das tut
nicht?
Mir auch gut, deswegen erzähle ich das. Und ich fand, es ist ja so, wenn ich denn jemand anlächelt und sich freut, das wirkt natürlich auch auf mich zurück, natürlich.
Ja, und genau das kann man ja unterstützen. Mhm. Und man freut sich ja drüber. Warum soll ich jemandem nicht erzählen, dass mich was gefreut hat?
Ja.
Ne? Also, ja. Absolut.
Ja.
Also, da habe ich doch noch mal einen Spruch von Frau Merkel.
Nee,
ja.
Angie.
Angie hat gesagt, wenn Aufregung helfen würde, würde ich mich aufregen.
Mhm.
Fand ich klasse.
Ja, aber es ist...
Ja, man hat ja auch mal nachgesagt, dass sie vieles ausgesessen hat.
Ja.
Aber diese Haltung ist natürlich auch irgendwie klasse. Ja. Zu sagen, ich reg mich einfach nicht auf. Nein. Wenn ich... Ne, wenn das helfen würde, würde ich es tun, aber es hilft ja nicht. Aber da würde ich sagen, also mir hilft es dann schon manchmal, einfach weil ich dann dieses hilflose Gefühl und dieses Gefühl, ich platz gleich so ein bisschen loswerde.
Auf der anderen Seite, es trifft deinen Körper, die Aufregung, also derjenige, der es verursacht, der weiß erstens in der Regel nichts davon. Also der Zusteller, keine Ahnung, wer, der Callcenter-Mensch, ist egal. Also du bleibst mit der Aufregung, bleibst du sitzen. Auf der bleibst du sitzen und vorsichtig mit dieser Idee, ich reg mich dann so ganz toll auf und danach geht's mir besser. No, psychologisch ist es so, wenn du praktisch dich nochmal aufregst oder du haust dann nochmal irgendwo gegen und machst und tust, agierst es aus, dein Gehirn nimmt es wahr als, es ist immer noch Gefahr da. Ich muss mich immer noch wehren. Fight or flight. Ich muss immer noch flüchten oder ich muss kämpfen. Und besser ist, also wenn du nichts lösen kannst, ist Bewegung allemal gut, hört sich banal an. Es löst auch nicht das Problem, weiß ich, aber du wirst durch Bewegung, das reicht ein Spaziergang schon, das muss gar nicht großartig sein, raus in die frische Luft, wirst du merken, dass zumindest deine Stresshormone ein bisschen abgebaut werden. Und bei mir ist es so, bei Sachen, die ich nicht lösen kann und ich düse hier durch die Gegend, natürlich denke ich da auch weiter dran, aber ich komme erstens runter und es kommen mir manchmal auch dann Ideen, wie ich etwas anpacken kann, wie ich etwas lösen kann, weil mein Gehirn ist so nicht mehr in dieser Denkblockade drin. Und mir geht es dann auch einfach besser. Also ich fühle mich dann auch wohler und dann kann ich, wenn ich dann wieder zu Hause bin, ich fühle mich besser und dann kann ich vielleicht auch wirklich nochmal mit einer neuen Lösung rangehen.
Ja. Na, man kann ja schwer solche Situationen, weil man so beteiligt ist, so ein bisschen von außen betrachten.
Mhm. Ja.
Und wenn man so ein bisschen Abstand hat, fällt einem meistens ja irgendeine Art von Lösung ein.
Ja.
Aber wenn du so richtig im Brass bist, dann fällt dir gar nichts mehr ein.
Nein, und das ist auch, also deswegen finde ich das immer so wichtig, klar zu machen, dass diese Denkblockaden, die du dann hast, also Stress und Denkblockaden kennt jeder. Wenn du vor einer Prüfung bist oder du musst irgendwas vor anderen und du hast Angst davor, das ist so eklig und dann fallen dir die banalsten Sachen nicht ein. Denke ich immer bei diesen Quizshows, ne, wenn man sich das mal so anguckt, die Profis, wenn da so ein Promi-Spezial ist, die es gewohnt sind, im Studio zu arbeiten, die gewohnt sind, mit Kameras umzugehen, die haben da schon einen Heimvorteil, weil deren Stresslevel ist natürlich nicht so hoch. Die können besser denken.
Ja, das merkst du daran, dass sie auch noch Jokes bringen, noch einen blöden Spruch
ganz
und so.
Genau.
Während man so als Normalo da steht und hat das Gefühl, man ist ein Kaninchen vor der Schlange, wenn die Kameras angehen.
Ja, und so ist es ja auch, Kaninchen.
Ja.
Ne?
Ja.
Nein. Ich guck mal eben, was haben wir noch so an? Das haben wir doch schon. Wenn ich mache, dann gucke ich gerade in mein Handy.
Wisst ihr, das ist ein Aufreger für mich.
Ja, richtig.
Das ist ein echter Aufreger für mich.
Kann sich aufregen.
Kennt ihr das, wenn ihr mit Leuten zusammensitzt? Meistens sind das ja dann, ich weiß nicht, können auch gern mal jüngere Leute dann dabei sein, so die Kinder, die davon von irgendwie mitkommen oder keine Ahnung was. Und die sitzen dann da und datteln die ganze Zeit. Und datteln an diesem Apparat. Und du siehst sie auf jedem Foto und die machen Familienbesuch und die kommen aus ich weiß nicht wo zu Besuch oder keine Ahnung, haben irgendwelche Fahrten auf sich genommen oder man hat sich lange nicht gesehen und dann sitzen die da und datteln mit ihrem Handy. Ja. Da kann ich.
Da bist du.
Oh, da werde ich zum Elch. Da denke ich mir immer, warum? Dann bleib doch zu Hause.
Ja.
Weil es so ein deutliches Zeichen dafür ist, dieser Dattelautomat ist wichtiger als Menschen.
Ja.
Und das ist etwas, was mich im tiefsten Innern aufregt. Mhm. Das mag ich prinzipiell nicht. Ne? Das regt mich prinzipiell auf, dass etwas wichtiger ist als Menschen.
Das ist unhöflich im erstmal es ist einfach unhöflich.
Ja, nicht nur das, sondern es das geht eben so. Mehr, ne? Ja, es ist so sehr, es ist so existenziell, finde ich. Ja. Also wenn, ne?
Ja.
Das mag ich auch nicht, wenn ich zu Besuch bei, was weiß ich, bei irgendeinem Opa bin oder sowas, den ich ja lange nicht gesehen habe und wir wollen uns eigentlich mal austauschen. Der sitzt da und löst Kreuzworträtsel. Also da bin ich auch weg. Das mag ich nicht.
Ja. Oder der Fernseher läuft, ne?
Oder der Fernseher läuft. Oder man besucht ein Ehepaar und oder ein Pärchen und er sitzt am Computer und dattelt mit dem Spiel.
Ja, hatten wir auch schon erlebt. Ja, ich muss das nochmal eben zu Ende spielen.
Ich muss das nochmal zu Ende spielen. Aha, okay. Also, obwohl man beide kennt und auch mit beiden befreundet ist.
Ja.
Nein, finde ich weil ich würde alles stehen und liegen lassen, um mich einer Person zu widmen.
Ja.
So die halte ich für wichtiger als all das andere.
Ja.
Aber das ist meine Einstellung. Aber da merke ich, dass ich mich darüber dann aufrege.
Aber meine auch. Aber wenn ich so ich habe ja auch mit großen Fernsehshows zu tun, mit jungen Leuten. Und da ist das, die sind angenäht an ihrem Handy. Und das Wichtigste ist, dass die freies WLAN haben. Damit hast du die ganze Bagage ruhig gestellt. Ich kenn's auch aus Zeiten vor Internet, wo die miteinander auch in der Gruppe dann interagieren mussten und machen mussten. Und heute, wenn du dann in so einem Aufenthaltsraum kommst mit, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 jungen Leuten, wenn die ihr WLAN, falls WLAN haben, dann ist es relativ ruhig.
Ja, ne?
Ja. Das hat mir auch einer gesagt.
Früher haben sie immer die ganze Etage zerlegt.
So, es gibt ja auch so WLAN, das ist mobil, das kannst du so bei Dreharbeiten, die draußen stattfinden, sagt auch einer. Also das Wichtigste ist, dass wir da irgendwie so eine Technik haben, wo dann alle Schauspieler und sowas dann ihr freies WLAN dann haben. Damit haben wir die schon mal ruhig gestellt. Man muss es nicht gut tun. Auf der anderen Seite, ich zitiere nochmal Christine, die sagt, also was sie aufregt, sind Unzuverlässigkeiten wie Verabredung ohne Absage nicht einzuhalten oder ohne Zwischennachricht ganz selbstverständlich ewig zu spät zu kommen. Ja. Jeder hat heutzutage wirklich ein Handy. Und wenn du denn nicht kannst, und das ist der Vorteil, wir kennen auch noch die Zeiten vor Handy, da musstest du pünktlich sein. Weil da war keine Chance. Du konntest niemanden kurz anrufen, ich komme 10 Minuten später. Und der wartet auf dich. Und das ist nicht gut. Aber heutzutage kannst du ja nur.
Ist ja eigentlich auch eine gute Idee, wenn jetzt wirklich irgendwie was ist und dass man dann sagt, du, ich stehe schon hier, aber irgendwie steht alles mit mir und ich komme jetzt nicht weiter. Oder
irgendwie so.
Der Zug ist oder ich sitze hier in der U-Bahn oder im Bus und irgendwie. Das kann man ja, das finde ich sehr praktisch. Aber es hat dazu geführt, dass eigentlich so schwammige Termine sind. Wie oft hast du das eigentlich, dass du sagst, oder dass du dich verabredest mit irgendjemandem am Telefon und wir werden um 12 oder 2 oder was telefonieren. Wer nicht anruft oder so, ist der andere oder ist nicht einfach nicht erreichbar oder keine Ahnung. Und dann irgendwas so daddel-dudel und auch so habe ich ja vergessen und.
Es geht, es war früher vielleicht, also bei Patientenberatung, die ich habe, das ist ja deren Zeit und deren Geld.
Und da klappt das ja auch sehr gut.
Und da sage ich auch, es ist so. Also ich bin immer super pünktlich. Da habe ich so meinen Zwang. Ich bin echt pünktlich.
Ja, Teddy ist ein super pünktlicher Mensch. Ja,
und wenn ich zu spät komme, dann natürlich Selbst wenn ich 5 Minuten zu spät komme und ich merke das, dann bekommt der andere eine Nachricht so. Und wenn Patienten von mir zu spät kommen, dann geht das von deren Zeit ab. Und das ist deren Verantwortung, das ist so. Letztens stand jemand im Stau und hatte meine Handynummer nicht dabei. Das tut mir leid. Aber der nächste Patient wird deswegen nicht warten, sondern dann müssen wir es irgendwie anders regeln. Ne? Mhm.
Ja.
Aber es gibt andere und das ist auch wie so, ich finde, es ist so ein Machtspiel auch wieder. Ne? Also du hast, ich habe viele Online-Konferenzen auch und da kommt es dann, jeder hat dann eine Mitteilung um 12 Uhr, eine Viertelstunde vorher geht es los und wenn der dann eine halbe Stunde später kommt, so ungefähr, oder sagt, ich rufe um 12 an und es ist wichtig. Und
das meinte ich so.
Das ist so ein Machtspiel.
Mhm. Da hat extra die Sekretärin mit dir einen Termin gemacht und dann meldet sich der Typ einfach nur um so.
Ja, irgendwie so. Oder ruft er noch aus dem Auto an. Ja, muss man gucken. Also muss man das haben. Und wenn du merkst, es geht um Macht, um Hierarchie, dann kann man auch das verdeutlichen. Mhm.
Also Machthierarchie finde ich da schlimm, aber auch so dieses, ach Gott, habe ich jetzt nicht dran gedacht, so als ob du wirklich eine Amöbe bist.
Das ist verletzend.
Ja, finde ich nicht gut. Also nö.
Ja.
Also.
Ja. Also von daher, wir haben die Technik und da hat Christine vollkommen recht und wir können jedem eine kurze SMS, eine WhatsApp, wie auch immer, kurz anrufen und sagen, tut mir leid, aber ist das und das ist passiert. Und schon so geht's mir dann auch, dann weiß ich, kann mich drauf einstellen und ich fühle mich besser. Was ich mal mit dem Aufregen, wir haben auch, jeder von uns hat es in der Hand, in diesem Rahmen, ob sich jemand anderes aufregt oder nicht.
Ja, also von aber daher. Es ist natürlich auch immer so eine gewisse Temperamentsfrage. Und vielleicht ich weiß, wer das gesagt hat, aber du hattest das eben vorgelesen, hat so eine gewisse Altersweisheit. Mhm. Also ich bemerke schon, dass ich, je älter ich werde, ich viele Dinge gelassener sehe, obwohl das ich glaube, das hat einfach damit zu tun, so seitdem ich eben auch so Krankheiten erwischt habe, hat sich die Wertigkeit ja auch verändert. Da rege ich mich über manches einfach auch ab und gar nicht mehr so auf.
Ja.
Das ist dann, das ist dann einfach so. Ja. Aber andere Sachen, da rege ich mich dann, die sind dazugekommen.
Mhm, genau.
Also ich musste mich früher nicht über bestimmte Dinge im Gesundheitswesen aufregen. Mhm. Dadurch, dass ich jetzt sie mehr erlebt habe, rege ich mich natürlich auf.
Ja.
Und ich halte überhaupt nichts davon, von eingebildeten Ärzten oder so, die es ja auch immer noch gibt, so vom alten Schlag, die da reinmarschieren, die sich nicht vorstellen, die über dich sprechen, als ob du ein Stück Holz bist, was da rumliegt, kann ich überhaupt nicht leiden. Das und die lernen mich dann intensivst kennen.
Oh ja, viel Spaß. Habe ich auch schon kennengelernt. Also wie du damit. Wir haben ja in unserer Art, wir haben kein Hierarchiedenken mehr im Kopf. Also das sind alles Leute, die haben auch mal was studiert und wir haben was studiert. Also wir sind da auf einem Level, wenn man so will. Und da gibt es keine Ehrfurcht so, ne? Die Generation vorher denkt so an auch vielleicht an deine Mutter und so, die sind doch schon, oh, das ist ein Arzt und die sind immer schon froh, wenn der nett ist, der war ganz nett. Das ist schon mal das Wichtigste, ne?
Naja, weil das ist auch so Ausdruck der Angst, die man davor hat.
So ist es auch.
Die Angst habe ich auch, aber aber es hat nicht nur damit zu tun, dass wir studieren und die, sondern das geht für mich, für jeden Menschen.
Ja.
Und ich empfinde es einfach so, wenn ich jemand bin, der jetzt jemand anderem etwas sagen möchte, dann ist es meine Aufgabe, es so zu sagen, dass der es versteht.
Mhm. Bitte.
Wenn es zum Beispiel auch was Fachliches ist, wenn ich psychologisch am Klienten was erzählen möchte, dann muss ich doch das so sagen, dass der es versteht. Ich kann doch da jetzt nicht anfangen und dem irgendwelche wüsten Wörter um die Ohren zu hauen. Warum?
Ja.
Nur um zu zeigen, was für ein großartiger Mensch ich bin? Nein. Oder wie viel ich eigentlich weiß oder so? Nö. Und ich erwarte einfach von einem Arzt, dass er sich irgendwann dieses Wissen aneignet.
Das wird aber im Studium nicht unbedingt hoch bewertet.
Na, aber das muss seine natürliche Intelligenz eben sagen.
Es wäre schön, wenn man Arzt wird, nicht nur, weil man Interesse an irgendwelchen Nieren, Gallen, keine Ahnung was hat, sondern wirklich am Menschen. Ne? Also,
er hat ja mit Menschen zu tun, sonst muss er in die Forschung gehen. Aber wenn er mit Menschen zu tun hat.
Oder Pathologe werden oder sowas.
Aber wenn er mit Menschen, da hat er ja auch mit Menschen. Wenn er aber mit Menschen zu tun hat, gehört das ganz automatisch zu seinem Job dazu.
So. Wird aber in der Krankenkassenabrechnung diese ärztlichen Gespräche im Vergleich zu einer Technik, zum Röntgenbild oder MRT oder irgend so ein Kram, wird so ein Gespräch ganz minimal bezahlt, ganz mies bezahlt.
Es muss auch nicht großartig bezahlt werden. Er kann das ganz schnell abhandeln oder ganz. Er hat ja den Zettel von dir in der Hand. Mhm. Das heißt, er kann. Guten Morgen, Frau. Also ich denke, als Arzt ist er in der Lage zu lesen. Steht ja auch noch vorne am Bett groß dran für alle Bekloppten. Gott,
ja.
Das und ich helfe dann schon weiter und sage, ja, mein Name ist ja Lohstroh. Wie ist denn Ihr Name? Und dann kommt ja auch tatsächlich manchmal sowas, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Oh, interessant. Habe ich doch neulich zu dem einen Arzt dann gesagt. Und wenn Sie jetzt rausgehen, dann lesen Sie mal ein bisschen über das Kapitel Compliance. Oder beschäftigen Sie sich nochmal mit dem Kapitel Compliance. Compliance ist die Mitarbeit des Patienten.
Ja, genau.
Die wichtig ist, damit er gesundet.
Ja.
Und die versichert man sich möglichst, indem man in recht kurzer Zeit eine Verbindung aufbaut.
Ja.
Und wie geht das am besten? Indem man den Namen sagt und indem man sagt, wie geht es Ihnen denn heute? Das so, können die anderen aber alle, ja.
Das ist ja schon richtig hoch. Das ist das Schöne, dass Annika immer bleibenden Eindruck hinterlässt. Egal. So, Süße, wir haben schon fast wieder 15 Minuten
um. Nein, ist doch, nicht wahr. Wir haben überhaupt nicht alle Aufreger mitgekriegt.
Nee, aber...
Hast du noch welche?
Nee, habe ich nicht mehr.
Gut. Nö.
Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen Schluss.
Ja, wir haben aber gar nicht... Haben wir alle Lösungsmethoden? Naja...
Doch, ich denke schon. Wir haben alles mal so angepickst und dieses... Vielleicht das zum Schluss noch. Also... Wenn man sich aufregt, hat es seinen Grund. Und diesen Grund sollte man auch beachten. So. Mhm. Und nicht einfach nur so wegtun. Man regt ihn nicht so auf. Doch, ich reg mich auf und es hat seinen Grund. Und dann gucken wir, ne, mit dem Gelassenheitsgebet, was kann ich ändern? Was muss ich so hinnehmen? So, wenn ich was ändern kann in meiner Art, dann mal los. Wenn ich nichts ändern kann, dann auch da wieder deutlich machen, gut, das ist jetzt, steht jetzt tatsächlich nicht mehr in meiner Macht. Herr Tu steht auf dem Ticket. Ich kann tun und lassen, was ich will. Im wahrsten Sinne.
Ja, da musst du entscheiden, wie wichtig ist das
jetzt? Wie wichtig ist das? Und da muss ich manchmal auch einen sauren Apfel beißen, obwohl es mir, und dann kaufe ich mir eben noch ein neues Ticket. Au. Aber das ist dann so. Da muss man dann auch sehen.
Aber wenn das jetzt zum Beispiel eine andere Person ist und du weißt, jedes Mal, wenn der das und das und das wieder macht, regst du dich auf. Und dann probierst du eben, das zu ändern. Wenn du merkst, das ändert sich nicht, dann musst du überlegen, will ich weiter mit der Person was zu tun haben? Oder will ich ein bisschen auf Distanz gehen, damit ich mich nicht ständig aufrege, weil ich das einfach grundsätzlich nicht mag?
Ja.
Oder kriege ich es hin, mit dem darüber zu sprechen?
Ja. Und da gibt es einen englischen Dreierschritt, der heißt Take it, change it or leave it. Kannst du es so nehmen, wie es ist? Kannst du es verändern? Wenn das beides nicht hinhaut, dann leave it, dann verlass es. Versuche das dann wirklich zu ändern. Gilt für Job, Beziehung, Wohnung, wie auch immer. Zumindest versuchst du in diese Richtung dann zu gehen und such dir dann auch Hilfe, Unterstützung. Und mir hilft das ja. Also wenn bei solchen Aufregungen dann mit Annika, mit dir darüber zu reden, das ist schon mal, 80% aufregungsmindernd. Und da wünsche ich einfach jedem von euch, dass ihr eine Annika oder ein Tilly oder wen auch immer habt, mit dem ihr drüber reden könnt. Das wäre toll. So, machen wir Feierabend?
Ich habe Hunger.
Gibt es eigentlich weiter, ist Weltmeisterschaft immer noch hier? Ne? Heute,
ich glaube, ich habe keine Ahnung.
Wir gucken in letzter Zeit gerne Leichtathletik. Ne? Das macht Spaß.
Gut.
Okay, ihr Süßen, macht's gut.
Ich will eine zweite Scheibe Brot
haben. Oh, eine zweite Scheibe. Sonst geht sie sich auf, und wenn sie sich eigentlich aufregt, Leute.
Schön mit Käse und Weintrauben.
Käse und Weintrauben. Habe ich da. Ach, sie muss sich nicht aufregen, Gott sei Dank. Schönen Sonntag und bis bald.
Und tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.